die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, erster Band. Der Friedhof des Schlosses Yves. Auf dem Bett lag, schwach beleuchtet, von dem durch das Fenster herunterfallenden Licht eines nebligen Tages, ein Sack aus grober Leinwand, unter dessen großen Falten sich undeutlich eine lange, starre Form abzeichnete. Dantès setzte sich an das Kopfende des Bettes und versank in düsterer Schwermut. Also war alles aus. Er war wieder allein. Wieder zurückgesunken in die Stille, befand sich wieder im Angesicht des Nichts. Der Gedanke an Selbstmord, den sein Freund durch seine Gegenwart vertrieben hatte, richtete sich wieder wie ein Gespenst neben dem Leichnam Farias auf. »Wenn ich sterben könnte«, sagte er, »ginge ich hin, wo er ist, und fände ihn sicherlich wieder. Aber wie sterben?« »Es ist sehr leicht«, fügte er hinzu, »ich bleibe hier, falle über den Ersten, der eintritt, her, erdrossle ihn und werde geköpft.« Aber Dantès fuhr vor der Vorstellung dieses schändlichen Todes zurück, und an die Stelle der Verzweiflung trat plötzlich ein brennendes Verlangen nach Leben und Freiheit. »Sterben? Oh nein«, rief er, »es ist nicht der Mühe wert, so lange gelebt, so lange gelitten zu haben, um jetzt zu sterben. Nein, ich will leben. Ich will kämpfen bis zum Äußersten. Nein, ich will das Glück wiedererobern, welches man mir geraubt hat. Ich habe noch, ehe ich sterbe, meine Henker zu bestrafen und vielleicht, wer weiß, auch einige Freunde zu belohnen. Aber jetzt wird man mich hier vergessen und ich werde meinen Kerker nur wie Faria verlassen.« Aber bei diesem Wort blieb Edmond unbeweglich, mit starrem Blick, wie jemand, dem plötzlich ein Gedanke kommt, der ihn erschreckt. Dann erhob er sich, fasste sich an den Kopf, schritt einige Male schnell durch den Raum und blieb wieder vor dem Bett stehen. »Oh, oh«, murmelte er, »wer schickt mir diesen Gedanken?« »Du, mein Gott! Da nur die Toten frei von hier fortkommen, so will ich die Stelle des Toten einnehmen.« Und schnell, als ob er den Gedanken keine Zeit lassen wollte, diesen verzweifelten Entschluss wieder umzustoßen, beugte er sich über den Sack, öffnete ihn mit dem Messer, welches Faria gemacht hatte, zog den Leichnam aus dem Sacke, trug ihn in seine Zelle, legte ihn auf sein Bett, umwickelte den Kopf mit dem Leinwandfetzen, den er selbst zu benutzen pflegte, deckte ihn mit der Decke zu, küsste noch ein letztes Mal die eisige Stirn und wandte das Gesicht nach der Mauer, damit der Schließer, wenn er das Abendbrot brachte, nicht glauben sollte, dass er sich, wie er oft zu tun pflegte, zu Bett gelegt habe. Dann stieg er wieder in den Gang, zog das Bett an die Mauer, kehrte in die andere Zelle zurück, nahm aus dem Schrank Nadel und Faden, warf seine Lumpen ab, damit man sein nacktes Fleisch unter der Leinwand fühlte, kroch in den Sack, nahm die Lage an, die vorher der Leichnam gehabt hatte, und nähte den Sack von innen zu. Wäre man in diesem Augenblick in die Zelle getreten, so hätte man sein Herz klopfen hören. Dantès hätte wohl bis nach der Abendrunde warten können, aber er fürchtete, dass der Gouverneur sich anders besänne und man den Leichnam früher holen könnte. Auf alle Fälle stand jetzt sein Plan fest. Wenn die Totengräber während des Transports erkannten, dass sie einen Lebenden statt eines Toten trugen, so wollte er ihnen keine Zeit zum Besinnen lassen, sondern mit einem kräftigen Messerschnitt den Sack von oben bis unten öffnen, ihren Schrecken benutzen und entweichen. Sollten sie ihn festhalten wollen, so wollte er von seinem Messer Gebrauch machen. Wenn man ihn auf den Kirchhof brächte und in ein Grab legte, so wollte er sich mit Erde bedecken lassen und dann, da es Nacht war, sofort nach dem Weggang der Totengräber sich einen Weg durch die weiche Erde bahnen und entfliehen. Er hoffte, dass das Gewicht nicht so groß sein werde, dass er sich nicht erheben könnte. Täuschte er sich, und wäre im Gegenteil die Erde zu schwer, so stürbe er, und alles wäre zu Ende. Dantès hatte seit gestern Abend nichts gegessen, aber er hatte am Morgen nicht ans Essen gedacht und dachte auch jetzt nicht daran. Seine Lage war zu bedenklich, als dass er noch Zeit gehabt hätte, an etwas anderes zu denken. Die erste Gefahr für Dantès bestand darin, dass der Schließer, wenn dieser ihm um 7 Uhr sein Essen brachte, die Vertauschung bemerken konnte. Zum Glück hatte er früher oft im Bett gelegen, wenn der Wärter kam, und in diesem Falle setzte der Mann gewöhnlich Brot und Suppe auf den Tisch und entfernte sich wieder, ohne ein Wort zu sprechen. Diesmal aber konnte der Schließer von seiner Gewohnheit abweichen, mit dem Gefangenen sprechen, und wenn dieser keine Antwort gab, an das Bett herantreten, dann war alles entdeckt. Als die 7. Abendstunde herankam, begann die schlimmste Angst des jungen Mannes. Die eine Hand aufs Herz gepresst, versuchte er, die Schläge desselben zu mäßigen, während er sich mit der anderen den Schweiß, der ihm an den Schläfen herunterlief, vom Gesicht wischte. Von Zeit zu Zeit ergriff ein Zittern seinen ganzen Körper. Es war ihm, als ob sein Herz in einem eisigen Schraubstock zusammengepresst würde und er sterben müsste. Die Stunden verstrichen, ohne dass irgendeine Bewegung im Schloss bemerkbar wurde. Und Dantès erkannte, dass er der ersten Gefahr entronnen war. Das war eine gute Vorbedeutung. Endlich, um die vom Gouverneur bestimmte Zeit, ließen sich Schritte auf der Treppe vernehmen. Edmond erkannte, dass der Augenblick gekommen war, er nahm all seinen Mut zusammen und hielt den Atem an. Hätte er zugleich auch nur das stürmische Pulsieren seiner Adern anhalten können. Man machte vor der Tür Halt. Es war ein doppelter Schritt. Dantès erriet, dass es die beiden Totengräber seien, die ihn holen wollten. Diese Vermutung wurde zur Gewissheit, als er das Geräusch hörte, das sie beim Niedersetzen der Bahre machten. Die Tür öffnete sich, ein verschleiertes Licht drang bis zu Dantès Augen, welcher durch die Leinwand hindurch zwei Schatten sich seinem Bett nähern sah. Ein dritter blieb, eine Stocklaterne in der Hand haltend, an der Tür stehen. Die beiden Männer, die an das Bett herangetreten waren, packten den Sack an einem Ende. »Das heißt, für einen so mageren Alten ist er noch verdammt schwer«, sagte der, der ihn am Kopfende aufhob. »Es heißt ja, dass die Knochen alle Jahr ein halbes Pfund schwerer werden«, sagte der andere, der ihn an den Füßen erfasste. »Hast du deine Schleife gemacht?«, fragte der Erste. »Es wäre ja dumm, wenn wir uns mit überflüssigem Gewicht belasten wollten«, entgegnete der Zweite. »Das werde ich da draußen besorgen.« »Du hast recht. Dann los.« »Wozu diese Schleife?«, fragte sich Dantès. Man trug den vermeintlichen Toten zu der Bahre. Edmond hielt sich steif, er wurde auf die Bahre gelegt und der Zug setzte sich, von dem Laternenträger geführt, in Bewegung. Es ging die Treppe hinauf. Plötzlich umwehte den Gefangenen die frische, herbe Nachtluft und es überkam ihn ein Gefühl der Freude und Angst zugleich. Die Träger machten etwa 20 Schritte, dann hielten sie an und setzten die Bahre nieder. Einer der Träger entfernte sich und Dantès hörte den Schall seiner Stiefel auf den Steinplatten. »Wo bin ich denn?«, fragte er sich. »Weißt du, dass er durchaus nicht leicht ist?«, sagte der bei Dantès gebliebene, indem er sich auf den Rand der Bahre setzte. Der erste Gedanke Dantès war gewesen, zu entweichen. Zum Glück blieb er still. »Leuchte mir doch, Esel«, sagte der Träger, der sich entfernt hatte, »sonst finde ich nie, was ich suche.« Der Mann mit der Laterne gehorchte. »Was suchte er denn?«, fragte sich Dantès, »jedenfalls einen Spaten.« Ein Ausruf der Befriedigung zeigte an, dass der Totengräber das Gesuchte gefunden hatte. »Endlich«, sagte der andere, »das hat Mühe gekostet.« »Ja, aber er wird durch das Warten nichts versäumt haben.« Bei diesen Worten näherte sich der Mann Dantès, der einen schweren Gegenstand neben sich niedersetzen hörte. In demselben Augenblick wurde ihm ein Strick fest und schmerzhaft um die Füße geschnürt. »Nun, hast du die Schleife festgemacht?«, fragte der eine Träger. »Und das ordentlich, dafür bürge ich«, antwortete sein Kamerad. Dann los. Die Bahre wurde wieder aufgenommen und es ging weiter. Nach etwa 50 Schritten wurde Halt gemacht und eine Tür geöffnet. Dann ging es wieder weiter. Das Geräusch der Wogen, die sich an den Felsen brachen, tönte, je weiter sie kam, immer deutlicher an Dantès Ohr. »Ekliges Wetter«, sagte einer der Träger. »Es wird diese Nacht nicht angenehm sein im Meer.« »Ja, der Abbé läuft Gefahr, eingeweicht zu werden«, antwortete der andere worauf beide laut lachten. Dantes verstand den Witz nicht zurecht, aber das Haar sträubte sich ihm trotzdem. »Gut, da wären wir«, nahm der Erste wieder das Wort. »Noch weiter, noch weiter«, sagte der Andere, »du weißt doch, dass der Letzte unterwegs geblieben ist, an den Felsen zerschmettert und der Gouverneur uns am anderen Morgen Faulpelze nannte.« Man machte noch 4 oder 5 Schritte, immer aufwärts. Dann fühlte Nantes, dass man ihn an Kopf und an den Füßen nahm und schwenkte. 1, sagten die Totengräber. 2, 3. Zu gleicher Zeit fühlte sich Dantes in eine ungeheure Leere geschleudert. Er fühlte, dass er fiel, immer tiefer fiel, während das Entsetzen ihm das Herz erstarren machte. Obgleich er durch etwas Schweres, das seinen Fall beschleunigte, nach unten gezogen wurde, schien ihm dieser Sturz doch ein Jahrhundert zu dauern. Endlich fiel er mit einem entsetzlichen Geräusch in ein eisiges Wasser. Er stieß einen Schrei aus, der aber in demselben Augenblick durch das Wasser, in das er versank, erstickt wurde. Dantes war ins Meer geworfen worden, auf dessen Grund ihn eine an seinen Füßen befestigte 36-pfündige Kugel hinabzog. Das Meer ist der Friedhof des Schlosses Yves. Betäubt, fast erstickt, hatte Dantes die Geistesgegenwart, den Atem anzuhalten, und da er auf alle Fälle vorbereitet sein Messer in der rechten Hand bereithielt, schnitt er im Nu den Sack auf, steckte den Arm und dann den Kopf heraus und fühlte sich aber trotz seiner Bewegung, um die Kugel herabzuschütteln, immer weiter nach unten gezogen. Da bückte er sich, suchte den Strick, der seine Beine zusammenband, und durchschnitt ihn mit gewaltiger Anstrengung, gerade in dem Augenblick, da er zu ersticken drohte. Durch eine kräftige Beinbewegung stieg er dann frei an die Oberfläche, während die Kugel den Sack, der beinahe sein Leichentuch geworden wäre, in die unbekannte Tiefe zog. Dantes schöpfte nur eben Atem und tauchte wieder unter, denn er musste vor allen Dingen vermeiden, gesehen zu werden. Als er zum zweiten Mal an der Oberfläche erschien, war er schon wenigstens 50 Schritte von dem Ort seines Sturzes entfernt. Er sah über sich den schwarzen stürmischen Himmel, an dem der Wind einige Wolken hinfegte. Vor ihm dehnte sich die finstere, brüllende Fläche aus, auf der die Wogen wie beim Nahen eines Sturmes zu kochen begannen, während hinter ihm, schwärzer als Meer und Himmel, wie ein drohendes Gespenst, der Granitriese aufstieg, dessen finstere Spitze sich einem Arme gleich auszustrecken schien, um seine Beute wieder zu ergreifen. Auf dem höchsten Felsen erhellte eine Laterne 2 Schatten. Diese beiden Schatten schienen sich voll Unruhe nach dem Meer herabzubeugen. In der Tat musste dieser seltsame Totengräber den Schrei vernommen haben, den er ausgestoßen hatte. Dantes tauchte daher vom Neuen unter und schwamm eine lange Strecke unter dem Wasser dahin. Dieses Kunststück hatte er früher oft ausgeführt und damit zahlreiche Bewunderer an der Pharao-Bucht versammelt, die ihn oft für den geschicktesten Schwimmer von Marseille erklärt hatten. Als er wieder an die Oberfläche kam, war die Laterne verschwunden. Er musste sich entschließen, wohin er sich wenden wollte. Von allen das Schloss Yves umgebenden Inseln waren Ratonneau und Pomuc die nächsten, aber beide waren bewohnt, ebenso die kleine Insel Daume. Die sichersten Inseln waren also Tiboulen und Le Maire, aber beide waren eine Meile vom Schloss Yves entfernt. Dantes beschloss nichtsdestoweniger, eine dieser beiden Inseln zu gewinnen. Wie aber sollte er sie inmitten der Finsternis, die sich jeden Augenblick um ihn vergrößerte, finden? In diesem Augenblick sah er wie ein Stern den Leuchtturm von Planier glänzen. Wenn er gerade auf diesen Leuchtturm zuhielte, ließe er die Insel Tiboulen etwas links liegen. Hielt er sich also etwas nach links, so müsste er auf die Insel stoßen. Freilich betrug die Entfernung eine Meile, aber Dantes sah zu seiner Freude, dass seine erzwungene Untätigkeit ihm nichts von seiner Kraft und Gewandtheit geraubt hatte. Er fühlte, dass er noch immer Herr des Elements war, in welchem er schon als Kind zu Hause gewesen war. Zudem verdoppelte die Angst seine Kräfte. Er lauschte über die Kämme der Wogen gebeugt, ob kein Geräusch bis zu ihm dringe. Jedes Mal, wenn er sich mit einer Woge erhob, umfasste sein Blick schnell den sichtbaren Horizont und versuchte, die dichte Finsternis zu durchdringen. Jede sich etwas über die andere erhebende Woge schien ihm ein verfolgendes Boot zu sein, und dann verdoppelte er seine Anstrengungen, die ihn ohne Zweifel weiterbrachten, aber seine Kräfte erschöpfen mussten. Eine Stunde verfloss, während der Dantès durch das Gefühl der Freiheit angespannt, ohne Unterbrechung die Fluten in der Richtung, die er sich gesteckt hatte, teilte. Obgleich der Wind ihm entgegen gewesen war, musste er jetzt, seiner Berechnung nach, nicht mehr weit von der Insel Tiboulen entfernt sein. Wenn er sich aber getäuscht hatte. Ein Schauer ging durch den Körper des Schwimmers. Er versuchte es, sich einen Augenblick lang auf den Rücken liegend treiben zu lassen, um sich auszuruhen. Aber das Meer wurde immer unruhiger und er sah bald ein, dass dieses Mittel, auf das er gerechnet hatte, unmöglich war. »Nun, sei's denn«, sagte er, »ich werde schwimmen, bis mir die Arme erlahmen und der Krampf mich erfasst.« Und mit der Kraft und Energie der Verzweiflung schwamm er weiter. Plötzlich schien es ihm, dass der bereits so dunkle Himmel sich noch mehr verfinstere, dass eine dichte, schwere Wolke auf ihn herabsenke. Zugleich fühlte er einen heftigen Schmerz im Knie. Er wähnte sich fort von einer Kugel getroffen und erwartete im nächsten Augenblick den Knall eines Gewehrs zu hören. Aber er vernahm keinen Knall. Dantès streckte die Hand aus und fühlte einen Widerstand. Er zog sein anderes Bein an sich und berührte den Grund. Nun sah er, was das war, was er für eine Wolke gehalten hatte. 20 Schritte vor ihm erhob sich eine Masse wunderlich geformter Felsen. Es war die Insel Tiboulen. Dantès erhob sich, tat einige Schritte vorwärts und sank, Gott dankend, auf die Felsenspitzen, die ihm weicher erschienen als das weichste Bett. Trotz Wind und Sturm und trotz des Regens, der zu fallen begann, schlief er ein, körperlich zu Tode erschöpft, aber die Seele von Jubel erfüllt.